NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Hunderttausende Düsseldorfer Zuschauer werden am kommenden Rosenmontag Zeugen einer Weltpremiere. Zum ersten Mal ist eine jüdische Gemeinde bei einem der großen rheinischen Karnevalsumzüge mit einem eigenen kunstvollen Wagen dabei. Hingucker auf dem Wagen wird eine große Pappmaché-Figur von Heinrich Heine sein. Der Dichter kam 1797 in Düsseldorf als Sohn einer liberalen jüdischen Familie zur Welt. Nach ihm heißen in der Landeshauptstadt die Universität und eine Allee in der Innenstadt. Auch mehrere Statuen erinnern an ihn. Der Karnevals-Heine trägt neben seiner roten Jacke eine Kippa. Über den Schultern liegt der blau-weiße Gebetsschal. Wir feiern den größten jüdischen Sohn unserer Stadt, steht auf einer Tafel. Der liegende Heine schreibt auf den Knien an seinem berühmten Versepos Deutschland ein Wintermärchen. Man erkennt einen Teil der Strophe. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Ebenfalls gut sichtbar sind Logo und Schriftzug der jüdischen Gemeinde. Eine ganze Tonne koscherer Bonbons aus Israel wird vom Wagen in die Menge geworfen werden. Die Idee, einen jüdischen Motivwagen zu bauen, stammt von Michael Sentai-Heise, Geschäftsführer der Düsseldorfer jüdischen Gemeinde. Herr Sentai-Heise, was hat Sie auf die Idee gebracht?
Ja, der Besuch des letztjährigen Karnevalszugs auf der Tribüne vor dem Rathaus. Und wir hatten 2017 ja das Lutherjahr, 500 Jahre der Reformation. Und aus diesem Anlass kam ein Wagen der Evangelischen Kirche Düsseldorf vorbei mit dem Motiv Martin Luther. Und ich fand das eigentlich sehr gut, dass dieses Thema auch karnevalistisch aufgearbeitet wurde. Und dann, 5 Minuten später, kam ein Wagen einer kleinen Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft namens Nette Leute vorbei mit Heinrich Heine drauf. Und da bin ich kurz zusammengezuckt, habe gesagt, wieso klauen die uns unseren Heine? Das können wir auch. Und so ist die Idee geboren, jetzt dieses Jahr teilzunehmen.
Wie ist denn das Echo innerhalb der Gemeinde und außerhalb? Sie haben ja auch zu Spenden aufgerufen, um den Wagen zu finanzieren.
Das Echo ist einfach großartig. Es gab ganz wenige negative Stimmen, die aber eher gesagt haben, ja, habt ihr nichts Besseres zu tun, also nicht irgendwie vehemente Aggression dagegen, aber insgesamt in der Stadtgesellschaft, in den Medien ein ganz, ganz positives Echo, und bei den Spendenaufruf haben wir uns zum Ziel gesetzt, 15.000 Euro zusammenzubekommen, und es sind über 20.000 zusammengekommen.
Das ist ja toll. Wie viel Sorgen bereitet Ihnen die Frage der Sicherheit?
Ja, die Sicherheit ist natürlich bei allen Institutionen und allen Veranstaltungen, die jüdische Gemeinden nach draußen bringen, schon eine wichtige Frage. Das sind wir aber gewohnt und wir sind auch darauf vorbereitet und in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Polizei, mit denen einfach der Kontakt immer hervorragend war und ist, wird alles eigentlich gut klappen.
Herr Sentai-Heise, im Rheinland lebten ja vor der Shoah viele gut integrierte Juden. Gibt es eine Art jüdischer Karnevalstradition, auch wenn es ja eigentlich ein heidnisch-christlicher Brauch ist?
Soweit die Menschen hier gut integriert gelebt haben, haben sie natürlich an Karneval teilgenommen, und die Kölner haben da eine besondere Geschichte. Im Jahr 1922 hat sich sogar tatsächlich die erste jüdische Karnevalsgesellschaft gegründet, um allerdings dann ein Jahr später vom Karnevalskomitee in Köln gesagt zu bekommen, dass die Teilnahme von Juden an Karneval ab jetzt sofort untersagt ist. Und das wohlgemerkt 10 Jahre vor der Machtergreifung durch Adolf Hitler.
Und das ist eine niederschmetternde Erfahrung, die sie aber nicht abhält jetzt.
Gut, es hat jetzt natürlich eine Weile gebraucht, bis überhaupt sich jemand mit dem Karneval beschäftigt hat, so wie wir das jetzt getan haben. Das ist sicherlich Ausfluss der Geschichte. Aber im Ergebnis hat uns das nicht abgehalten. Und da wir das Jahr 5778 schreiben, sind natürlich 70 Jahre auch kein Zeitraum.
Das war gerade nach jüdisch-biblischer Zeitrechnung für die, die Sie nicht verstanden haben. Herr Sentai-Heise, Heinrich Heine ließ sich 1825 christlich taufen. Stört Sie das nicht?
Nein, das stört uns gar nicht. Er ist als Jude geboren. Die Stadt Düsseldorf hat ein Problem damit, dass Heinrich Heine Jude war. Ich darf da auf die unsägliche Diskussion in Zusammenhang mit der Namensnennung der Universität Düsseldorf hinweisen. Die Stadt Düsseldorf hat damit ein Problem. Wir haben ein bisschen Probleme damit, dass er konvertiert ist. Insofern befinden wir uns in allerbester Gesellschaft gegenseitig.
Aber Sie reklamieren ihn trotzdem als großen jüdischen Sohn.
So ist es.
Sie haben das Gefühl, dass Heine aus karrierestrategischen Gründen übergetreten ist, aber im Herzen Jude blieb? Oder was ist Ihre Position?
So in etwa, ja.
Herr Senterhalse, werden Sie sich denn verkleiden am Rosenmontag?
Selbstverständlich. Alle Menschen, die auf unserem Wagen mitfahren werden, werden in der Zeit Anfang 19. Jahrhunderts Kostüme tragen, also aus der Zeit Heinrich Heines.
Wer wird denn alles mitfahren auf dem Wagen?
Auf dem Wagen fahren mit der stellvertretende Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Joachim Stamp. Es werden mitfahren der Chefredakteur der Rheinischen Post und der Lokalchef. Außerdem mein guter Freund, der Vorsitzende des Kreises der Düsseldorfer Muslime, Dr. Dalin Sterekoy, wird mitfahren. Also es ist eine bunt gemischte Truppe.
Das war Michael Senterhalse. Er ist Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Wir bleiben beim Feiern. In Dresden steigt Samstagnacht die Eurovision, der größte jüdische Gesangs- und Tanzwettbewerb Europas. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt den Wochenabschnitt der Tora, der fünf Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Das israelische Außenministerium hofft weiter darauf, dass das umstrittene Holocaust-Gesetz während der Prüfung durch das polnische Verfassungsgericht überarbeitet wird. Israel und Polen hätten eine gemeinsame Verantwortung, die Geschichte des Holocaust zu erforschen und zu bewahren, hieß es in einer Erklärung. Polens Präsident Andrzej Duda hatte das Gesetz trotz internationaler Proteste unterzeichnet, zuvor jedoch angekündigt, es dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorzulegen. Das Gesetz sieht Geldstrafen oder mehrjährige Haftstrafen für diejenigen vor, die dem polnischen Volk oder Staat öffentlich Mitverantwortung für vom Dritten Reich begangene Nazi-Verbrechen zuschreiben. Der polnisch-amerikanische Historiker Jan Gross äußerte die Vermutung, dass Journalisten, Lehrer und Wissenschaftler demnächst seltener bereit sein könnten, die Rolle von Polen bei Pogromen während und nach dem Zweiten Weltkrieg zu thematisieren. Unrühmliche Kapitel der polnischen Geschichte sollten offenbar aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt werden. Deutschland will erstmals eine große Gruppe von Holocaust-Überlebenden aus Algerien entschädigen. Betroffen sind ca. 25.000 algerische Juden, von denen die meisten heute in Frankreich leben. Sie sollen eine einmalige Zahlung von jeweils 2.556 Euro erhalten. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen der Conference on Jewish Material Claims mit der deutschen Bundesregierung. Die Claims Conference ist ein Dachverband jüdischer Organisationen, der die Interessen von Holocaust-Überlebenden vertritt. Entschädigt werden sollen Juden, die zwischen Juli 1940 und November 1942 in Algerien lebten und unter Nazi-Verfolgung litten. Nach jahrelangem Streit hat Israel mit dem Bau eines gemeinsamen Gebetsbereiches für Frauen und Männer an der Klagemauer in Jerusalem begonnen. Gegen den Widerstand ultraorthodoxer Kreise fordern die Organisation Frauen der Mauer sowie liberale Strömungen des Judentums seit Jahren einen gemeinsamen Gebetsbereich für Männer und Frauen mit gleichen Rechten für beide Geschlechter. Aktuell gibt es zwei große Gebetsbereiche, einen für Männer und einen für Frauen. Torahrollen liegen nur bei den Männern aus, bei den Frauen nicht. Es ist verboten, eigene Torahrollen mitzubringen. 2 Jahre nach dem Verbot und der Abschaltung des Neonazi-Internetportals Alter Media wurden gestern die Urteile gegen 4 Verantwortliche gesprochen. Auf Alter Media sei über Jahre Hass gegen Ausländer, Flüchtlinge und Juden geschürt worden, befand das Gericht. Ein 29 Jahre alter Informatiker aus dem Schwarzwald wurde wegen Redelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Weitere Haftstrafen gegen 3 mitangeklagte Frauen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Soweit die Meldungen.
Sie ist der größte jüdische Gesangs- und Tanzwettbewerb Deutschlands und Europas, die Eurovision. Nach dem Prinzip des Eurovision Song Contest werden sich Samstagnacht hunderte Kinder und Jugendliche präsentieren, diesmal in Dresden. Jedes jüdische Jugendzentrum, das seine Mütze in den Ring wirft, bereitet einen Show-Act vor und ein Video, mit dem es sich vorstellt. Die Teilnehmer covern bekannte Pop- und Rocksongs mit eigenen Texten, diesmal zum Motto Circle of Life. Dazu tanzen sie in selbstgebauten Kulissen. Norddeutschland wird vertreten sein durch Ensembles aus Osnabrück, Hannover, Oldenburg, Bremen und Hamburg. In Dresden laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Eindrücke von Wolfram Nagel.
Wie Wie letztes Jahr in Mannheim werden nun auch in Dresden wieder über 1000 junge Leute aus ganz Deutschland miteinander feiern, tanzen und singen. Ganz jüdisch. Morgens gibt es gemeinsame Gottesdienste für die, die auch den Glauben teilen wollen. Aber auch Workshops und Stadtbesichtigungen gehören zum Programm.
Das ist die Eurovision.
18 jüdische Jugendzentren gehen an den Start, beginnend mit Neshama aus München. Die Sieger vom Jugendhaus Chazak der jüdischen Gemeinde Hamburg gehören wieder zu den Favoriten. Sie gewannen den Contest 2017. Mit seinem schwarzen Anzug, Fliege und Kippa ist der 17 Jahre alte Vorsänger Benjamin Solovey in der jüdischen Szene ein Star.
Jetzt weiß ich, ich bin jüdisch. So sagte auch mein Serduschka, wo gibt es denn noch Juden? Das ist mir noch nicht so klar.
Der Gymnasiast wird die Show nach Schabbes Ausgang in der Dresdner Messe moderieren.
Ich fühle mich sehr auf jeden Fall geehrt, dass ich diese Würde tragen darf, dass ich dieses Jahr moderieren darf. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Auch deshalb, weil ich der jüngste Moderator sein werde, den es bisher gab. Nervös bin ich jetzt wirklich nicht. Nur ein bisschen aufgeregt.
Die Hamburger haben auch dieses Mal wieder ein Video mitgebracht. Außerdem führen sie eine Live-Show auf. Mehr darf Benjamin nicht verraten.
Aber ich kann von Freunden aus Hamburg bzw. von Madrid-Kollegen berichten, dass es auf jeden Fall lustig sein wird und Hamburg sich dieses Jahr wieder beweisen kann.
Mit dabei sind auch Lev Echad Osnabrück und Kai Hannover. Letzterer landeten 2017 noch vor Olam Berlin auf dem 4. Platz. Eigentlich hätte der jüdische Song Contest in der Siegerstadt der letzten Eurovision stattfinden sollen, also in Hamburg. So ist es Tradition. Aber aus technisch-organisatorischen Gründen wichen die Veranstalter auf Dresden aus. Schließlich liegen beide Partnerstädte an der Elbe, meint Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden.
Und so ist man auf die Suche gegangen und kam schnell auf die Idee, das erste Mal die Eurovision in einem der neuen Bundesländer auszurichten.
Allerdings nimmt keine einzige ostdeutsche Gemeinde an der Eurovision teil, einmal abgesehen von Berlin. Das habe weniger mit vorhandenen Talenten zu tun als mit den Ressourcen, so Daniel Botmann vom Zentralrat.
In einigen neuen Bundesländern ist die Situation so, dass man relativ wenig Jugendliche hat oder aber professionelles Personal für Jugendarbeit fehlt, weil sich jüdische Gemeinden das entsprechende Personal nicht leisten können. Und da müssen wir gemeinschaftlich daran arbeiten, dass sich die Situation verbessert.
Dazu kommt noch ein anderes Problem. Jugendliche ziehen nach Möglichkeit aus Ostdeutschland weg, weil sie anderswo bessere Chancen für ihre berufliche Zukunft sehen. Auf der anderen Seite falle es manchen Juden schwer, hierher nach Dresden zu reisen, weiß Gemeinderabbiner Alexander Nachhammer. Sachsen habe leider kein gutes Image bei Juden.
Ja, wie ich auch in manchen Diskussionen mitgekriegt habe, gibt es auch einige Eltern, die tatsächlich Sorgen haben, ihre Kinder hierher zu schicken. Und ich hoffe aber, dass das Wochenende hier dazu beitragen wird, zu sehen, dass eben viele dieser Ängste so nicht begründet sind und dass die Jugendlichen und Kinder hier eine schöne Zeit verbringen werden.
Zum Programm tragen auch etliche Jugendliche wie Daniel aus der Dresdner Gemeinde bei.
Ich werde als ein freiwilliger Mithelfer sozusagen an den 2 Tagen mitarbeiten und mit den Künstlern sozusagen den Alltag dort gestalten. Ich finde, dass es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, was auszuprobieren, auch seine Talente und Künste zu zeigen, aber auch mitzumachen, mitzuarbeiten, sich selber zu zeigen, was man auch so drauf hat.
Letztlich geht es um Identität, um jüdische Identität, wie es Benjamin aus Hamburg in dem Song von Chazak beschreibt.
Wir geben's weiter, wir sind dran.
Morgen Abend beginnt in Dresden die 16. Eurovision, Wolfram Nagel berichtete. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt.
Wann ist es angemessen zu beten und wann sollen wir nicht beten, sondern handeln? Maimonides hat festgestellt, dass im aktuellen Wochenabschnitt die Quelle für das Gebet zu finden sei. Und dienen sollt ihr dem Herrn, eurem Gott. Vor 2 Wochen haben wir gelesen, wie das Volk Israel sich in einer gefährlichen Situation befand. Hinter ihnen jagten die Ägypter her und vor sich hatten sie die Fluten des Meeres. Das Volk fängt daraufhin an, sich bei Moses zu beschweren. Also ruft Moses zu Gott und der Ewige antwortet ihm: Was rufst du zu mir? redet zu den Kindern Israels, dass sie endlich aufbrechen. Rashi interpretierte Gottes Antwort: Das ist nicht die Zeit für ausführliches Beten, wenn das Volk Israel sich in tödlicher Gefahr befindet. Wann sollen wir denn überhaupt ausführlich beten, wenn nicht in so einem Moment? Der Talmud kann an dieser Stelle weiterhelfen. Rabbi Yossi betrat eine der Ruinen in Jerusalem, um zu beten. Elia, der Prophet, wartete, bis er sein Gebet beendet hatte und sagte dann: »Warum bist du in diese Ruine hineingegangen?« Yossi antwortete: »Um zu beten.« Elia: »Du hättest doch auf deinem Weg beten können.« Yossi: »Ich hatte Angst, dass Passanten mich stören und unterbrechen würden.« Elia: »Du hättest ein abgekürztes Gebet sprechen sollen.« Elia lehrte also: Betritt bloß keine Ruine, um zu beten. Wälze dich nicht in Kummer und ersticke nicht an deinen Tränen. Brich endlich auf zu deiner Reise zur Erlösung. Engagiere dich beim Bauen und Erbauen, Bepflanzen und Begrünen der Heimat. Beten musst du unterwegs, auf dem Weg zur Erlösung. Okay, du hast Angst, dass Passanten dich abhalten oder stören. Sie werden versuchen, dich aufzuhalten mit Autobomben oder Selbstmordanschlägen. Sie werden versuchen, dich zu töten und dich mit ihrem Hass auf ihr Niveau herunterzuziehen. Das ist der Preis, den wir auf unserem Weg zur Erlösung, Freiheit und Frieden zahlen. Also, bete um Gottes Schutz und Hilfe, aber pass auf, dass du dein Gebet kurz fasst und vor allem, dass es von Taten begleitet wird. Gott hatte nicht zu Moses gesagt: Bete nicht. Gott sagte vielmehr: Mach dein Gebet nicht zu umfangreich und mach es nicht zu einem Gebet, das von Taten losgelöst ist. In Zeiten großer Not sollen wir beten, aber auf jeden Fall sollen wir parallel zum Beten handeln und kämpfen. Einen Kampf gegen den Feind, sei es ein innerer oder ein äußerer Feind, der uns von unseren eigentlichen Zielen ablenkt. Egal, mit wem wir nun die Klinge kreuzen, lasst uns beten. Aber lasst uns das Gebet kurz halten. Ein kurzes Gebet auf der langen Straße in die Erlösung, in die Freiheit und in den Frieden. In diesem Sinne, Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.